Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Ja, das ist ein Gefühl, was man auch bekommt, wenn man sieht hier jemanden, der kommt hier rein, ist komplett abgeschossen mit Sedativa, ist nicht fähig aufzustehen und nach ein paar Wochen geht er nach Hause. Das ist ein Gefühl der Dankbarkeit, auch an sowas teilhaben zu dürfen, ja, dann da ein Teil zu sein, jemanden so aufzubauen.
Die Betreuer arbeiten wie Sklaven. Sie haben Angst, 24 Stunden. Das bedeutet, du musst 24 Stunden arbeiten.
Das ist ein absolut 100%iger Pflegefall. Ohne den ambulanten Pflegedienst könnte ich das bei allen Mitteln, die ich auch habe, nicht durchführen.
Die Pflege ist halt das Unterste im Haus, also wir sind sozusagen die Popoabwischer.
Da zeigt sich auch die gesellschaftliche Anerkennung des Berufs, dass da noch viel zu tun wäre.
Über 4 Millionen Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig, Tendenz steigend. Denn die Menschen werden immer älter und die Babyboomer der 1960er Jahre kommen jetzt ins Rentenalter. Demgegenüber fehlen laut Institut der Deutschen Wirtschaft in der Pflege mindestens 35.000 Fachkräfte. Bei den vorhandenen Pflegerinnen und Pflegern denkt über ein Drittel über einen Berufswechsel nach. Die Gründe sind erschwerte Arbeitsbedingungen während Corona, wenig Geld, viel Stress und mangelnde Anerkennung. Für dieses Wochenendjournal habe ich Menschen begleitet, die dennoch in der Pflege arbeiten. Als Intensiv- oder Altenpfleger, beim ambulanten Pflegedienst, in der 24-Stunden-Pflege oder während der Ausbildung. Ich habe sie gefragt, warum sie sich für diesen Beruf entschieden haben, was sie bewegt und was sie sich wünschen. Übrigens unter erschwerten Bedingungen, denn Corona, Masken und Abstand sind nach wie vor in vielen Einrichtungen ein Thema. Herzlich willkommen zum Wochenendjournal. Beruf oder Berufung? Beschäftigte in der Pflege, sagt Anja Nils. Also dieses gurgelnde Geräusch entsteht beim Absaugen von Sekret aus der Luftröhre eines älteren Herrn hier auf der Intensivstation für Beatmungsentwöhnung im Vivantes Klinikum Berlin-Neukölln. Und ich begleite Konstantin Schippern, der hier als Krankenpfleger arbeitet, gut an der leuchtend blauen Kleidung zu erkennen. Und der macht sich jetzt mit ziemlich geübten Griffen am Hals eines Patienten zu schaffen. Ich habe mich hier mal so ein bisschen vorsichtig an der Tür postiert. Was passiert da jetzt genau?
Das ist ein Patient, der hatte so eine Trachealkanüle und über diese Trachealkanüle wurde ja auch immer beatmet mit einer Maschine, ist jetzt nicht mehr notwendig, er ist stabil und ist alles wunderbar und wir haben ihn da schon gut entwöhnen können von. Und das Problem ist, mit so einer Kanüle kann man oftmals nicht reden. Das ist dann sehr schwierig, dann die Kommunikation. Die meisten aus dem Team sind schon richtig Experten im Lippenlesen. Und das ist dann umso schöner, wenn dann der Patient fähig ist, einen Sprechaufsatz zu nutzen. Das ist so ein kleiner Adapter, kann man sagen. Und dann kann der Patient, wenn er fit genug ist, dann auch den nutzen, um zu reden.
Und jetzt kommt nochmal ein ganz schön großer Batzen Sekret hinterher, das dann in einer Plastiktüte landet.
Und dann können wir das erstmal wegschmeißen. Dann kommt der Sprechaufsatz drauf. Hallo, hallo. Jetzt geht's sprechen wieder. Wir probieren es jetzt eine Stunde mit dem Sprechaufsatz, ja, wenn es zu anstrengend wird. Genau, wenn es zu anstrengend wird, dann schon. Das war schon der Sprechaufsatz.
Die meisten Patienten hier leiden unter chronischen Lungenkrankheiten, hauptsächlich COPD, also das sind meistens Raucher, hat mir Konstantin Schippern erzählt. Der ist seit insgesamt 15 Jahren hier im Job als Krankenpfleger. Zuerst war er 7 Jahre in der Psychiatrie und dann hier auf dieser Station. Um 6.30 Uhr heute Morgen hat sein Dienst begonnen und um 2:50 ist Schluss, also Schichtdienst. Anstrengende, verantwortungsvolle Arbeit, die auch nicht so jeder gerne machen möchte. Aber für Sie ist es nicht nur ein Beruf, sondern tatsächlich eine Berufung. Warum ist das so?
Ja, das ist ein Gefühl, was man auch bekommt, wenn man sieht hier jemanden, der kommt hier rein, ist komplett abgeschossen mit Sedativa, ist nicht fähig aufzustehen und nach ein paar Wochen geht er nach Hause. Das ist ein Gefühl der Dankbarkeit, auch an sowas teilhaben zu dürfen, ja, da ein Teil zu sein, jemanden so aufzubauen.
Und dafür gibt es hier noch vergleichsweise mehr Zeit als auf anderen Stationen. Der Schlüssel, also das Verhältnis Pfleger pro Patient, liegt hier bei 1:2, also ein Pfleger für zwei Patienten, vorausgesetzt eben der Krankenstand unter dem Personal ist gerade mal nicht so hoch, was wegen Corona aber ziemlich häufig der Fall ist. Wie stressig ist denn der Job?
Je nachdem, wenn man jetzt einen Patienten hat, der instabil ist, dann hat man mit einem Patienten schon genug zu tun und versucht ihn dann irgendwie lebend über den Dienst zu bekommen. Das reicht dann auch schon aus. Aber nichtsdestotrotz haben wir aber durch diesen Schlüssel auch die Möglichkeit, menschlich zu sein. Ich habe das schon anders erlebt, dass man manchmal dann auch nach Hause geht und weiß, okay, ich konnte den Patienten heute nicht wirklich so behandeln, wie ich es wollte. Und der hat deswegen jetzt da die Zeit alleine verbracht im Bett und hat vor sich hingeweint. Ja, und das zermürbt einen dann mit der Zeit dann auch selber oder verändert einen zum Negativen. Da muss man sehr auf sich selber aufpassen.
Deshalb hat sich Konstantin Schippern jetzt auch an dem Streik für einen sogenannten Tarifvertrag Entlastung beteiligt. Bei dem geht es nicht nur um mehr Geld, sondern vor allem um bessere Arbeitsbedingungen und mehr Personal. Dennoch kann man ja alleine von Leidenschaft für den Beruf nicht leben. Was verdienen Sie denn, wenn ich fragen darf?
Netto verdiene ich gut, würde ich sagen. Jetzt so bin ich jetzt bei 2,3, 2,5, irgendwie so in dem Dreh. Das schwankt natürlich immer je nachdem, was ich für einen Dienst habe. Ich bin aber ein Mensch, der sehr genügsam ist. Also ich habe eine 39 Quadratzimmerwohnung, ich fahre einen kleinen Mitsubishi Space Star, so eine kleine Möhre, gebe eigentlich kaum wirklich Geld aus. Ich bin so ein bisschen Minimalist und freue mich auch an den kleinen Dingen des Lebens und gehe lieber laufen im Sonnenschein oder im Park oder so. Das reicht mir manchmal auch als Ausgleich, ja.
Und zwar auch, um fit zu bleiben, denn der Dienst ist doch ziemlich anstrengend. Inzwischen sind wir nämlich am nächsten Zimmer angekommen. Ich bleibe am besten auch wieder hier so ein bisschen an der Tür stehen. Und hier geht es darum, jetzt einen Herrn, der neben seinem Bett im Sessel sitzt und an vielen, vielen Kabeln und Schläuchen angeschlossen ist, von dem Sessel wieder ins Bett zurück zu befördern. Und das geht am besten mit Druck und Körperkräften oder eher mit Trick oder gewusst wie.
Ich stelle mich so vor, Sie umarmen mich und auf drei. 1, 2 und 3. Einmal hoch. Genau. Beine richtig durchdrücken. So, okay. Ich stelle die Kopfstütze runter, ja, und dann mache ich das Bett ein bisschen schräg und ziehe sie nach oben. Ja, Sie können da ein bisschen mithelfen. Sonst knickt der Kopf oder der Oberkörper so ein bisschen ein und dann bekommt er natürlich ein bisschen schlechter Luft. Und mit einher geht dann natürlich eine große Panik. Und da ist dann natürlich meine Erfahrung von der Psychiatrie mir sehr gelegen. Ne?
So, was sagt der Monitor hier? 114, Fragezeichen 32, das heißt?
114, das ist die Herzfrequenz. Die ist jetzt natürlich erhöht, weil er jetzt eine Belastung hatte. Er ist aufgestanden, das ist für ihn schon eine gute Übung. Und das Blaue ist die Sauerstoffsättigung. Mit 97% ist die sehr gut. Vor allem, er hat auch keinen Sauerstoff notwendig. Ne? Also von seiner eigenen Atmung mit Raumluft ist er sehr gut. Und die weiße Zahl ist die Atemfrequenz, also wie schnell er atmet. Und das ist natürlich auch ein bisschen erhöht bei 31, weil er jetzt auch diese Anstrengung hatte. Ja.
Also anstrengend war es jetzt, glaube ich, für Sie beide. Nun wollen ja immer mehr Menschen raus aus dem Beruf, also aus dem Pflegeberuf. Und wenn sie denn schon weiter in der Pflege arbeiten, dann nicht mehr zum Beispiel direkt beim Krankenhaus angestellt, sondern über eine Zeitarbeitsfirma. Da kann man sich nämlich die Schichten und die Arbeitszeiten besser aussuchen. Haben Sie sich das auch mal überlegt?
Ja, also definitiv. Ich denke mal, das ist bei jedem Kollegen schon mal in den Kopf gekommen. Ich hatte mir auch schon Gedanken gemacht. Und außerhalb des Unternehmens in Zeitarbeitsfirmen ist es natürlich auch der Verdienst immens höher. Also man verdient da sehr viel besser. Aber man hat halt kein festes Team. Man muss sich immer wieder neu umstellen. Und ich denke mal, aufgrund dessen ist es wahrscheinlich eher ein Thema für jüngere Kollegen, die noch ein bisschen Sturm und Drang haben. Und ich denke mal, dieses Menschliche, das ist das, was einen dann auch über die Arbeit trägt. Mit dem Team natürlich, wenn das auch gut ist, dann geht man natürlich auch gerne zur Arbeit und dann kommt man auch gerne wieder.
Ja, das hört Jacqueline Reek gerne, da muss sie grinsen. Wir stehen jetzt nämlich hier auf dem Gang und sie ist gerade aus ihrem Dienstzimmer gekommen. Sie ist hier die Stationspflegeleitung und zuständig für die gute Stimmung im Team und für die Personalplanung, was ja eng zusammenhängt. Und sie muss jeden Tag die Schichten vollkriegen, was bei dem Mangel an Pflegekräften ja nicht so einfach ist. Laut einer Studie fehlen 35.000 Fachkräfte bundesweit in der Pflege. Und ohne Mitarbeiter aus dem Ausland ginge hier auch nicht viel, oder?
Also ich habe, glaube ich, alles von Brasilianisch bis Italienisch bis Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Vietnamesisch. Also ich habe hier alles. Ich glaube, aus Ghana habe ich auch noch jemanden. Also ich habe hier alle, also ich quer durch den Gemüsegarten. Und es ist gut, weil wir werden nämlich oft von anderen Stationen angerufen, ob wir mal einen Dolmetscher, ob wir eine Pflegekraft haben, die und die Sprache kann. Und die geben wir ganz oft ab, dann dolmetschen die auf anderen Stationen.
Und damit die Menschen hier auch bleiben, egal woher sie kommen, geht es vor allem darum, ihnen möglichst jeden Wunsch von den Augen abzulesen, oder?
Also das versuche ich wirklich, weil das Personal hält man aktuell immer nur mit dem Dienstplan. Also es gibt ganz viele, die machen total gerne Nachtdienst. Es gibt ganz viele, die machen gar keinen Nachtdienst so gerne. Die machen sie nur für ihre Wechselschichtzulage, ne? Aber ich habe einen gesunden Mix hier drin. Und dadurch läuft es gut mit der Dienstplanschreibung. Ja.
Okay, also Das heißt, der Dienstplan ist entscheidend und nicht das Gehalt oder der Applaus.
Ja, genau. Das Klima ist wichtig, der Dienstplan und dann kommt irgendwann erst das Gehalt. Aber der Applaus ist gar nicht wichtig, gar nicht, überhaupt nicht.
Guten Morgen.
Na, haben Sie gut geschlafen?
Ja, es ging so. Ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Antibiotika.
Ich würde jetzt einmal die Vitalzeichen kontrollieren. Mhm. Ja, und danach wäre es für Sie okay, wenn ich Ihnen dann Ihre Heparinspritze gebe.
Ja.
Super.
Die Dame im Bett hier ist nicht echt. Es ist jedenfalls keine echte alte Dame. Wir sind nämlich beim Praxistraining an der Evangelischen Hochschule im Pflegestudiengang Bachelor of Nursing. Und das sind zwei Studierende, die hier gerade so ein bisschen üben. Charlotte Bertrand und Sally Gminder. Sally Gminder liegt jetzt im Bett in einem täuschend echt nachgebauten Krankenhausraum, wo ansonsten sehr elend dreinblickende Puppen liegen, die hier so ein bisschen die alten Menschen simulieren. Rollstuhl ist auch da, da sitzt auch eine drin, wo man auch noch richtig die Gelenke abknicken kann und versuchen kann, denn die da wahrscheinlich raus und rein. Es gibt einen Treppenlifter und es gibt alles, was es in einem echten Krankenhaus beziehungsweise in einer Pflegestation gibt. Was üben Sie denn da jetzt gerade?
Ich übe jetzt die klassische Morgenrunde, die wir so im Krankenhausalltag machen. Das hilft mir sehr gut in Bezug auf meine Prüfung, weil das ist genau quasi das, was in meiner Prüfung geprüft wird.
Sie sind im sechsten Semester, das heißt, die Prüfung steht unmittelbar davor und dann sind Sie fertig. Wie kommt es, dass Sie sich für den Beruf entschieden haben?
Ich muss sagen, ich habe in der 9. Klasse ein Praktikum gemacht in der Pflege auf der plastischen Chirurgie und das fand ich richtig klasse. Und dann habe ich halt das Angebot für das Studium bekommen, habe auch angefangen und habe gemerkt, dass ich ganz schnell ganz viel von den Patienten zurückbekomme. Also man kriegt quasi doppelt so viel zurück, wie man selber gibt. Und einfach ein Lächeln in den Patientengesichtern zu sehen, das ist eigentlich mit das Schönste, was man sieht.
Diese Patientin lächelt ja hier gerade auch. Auch wenn sie jetzt eigentlich eine alte Dame spielt, heißt sie im wirklichen Leben doch Sally Gminder. Warum haben Sie sich dafür entschieden, in die Pflege zu gehen?
Bei mir war ganz prägend die Corona-Pandemie. Es ist anstrengend, aber es ist auch das Sinnvollste für mich, was man mit seinen Händen am Tag einfach tun und geben kann. Ja.
Und dann würde ich jetzt noch schnell den Blutdruck messen. Einmal die Hand ganz locker hinlegen, genau. Ja, da ist auch alles schön 120 zu 55.
Das Ganze wird auch von Weitem hier so ein bisschen kritisch beobachtet von Manuel Oventroff-Gibson. Der ist Lehrbeauftragter hier an der Hochschule und hat den Studiengang selber mal absolviert. Viele halten es in dem Beruf nicht lange aus und viele halten es auch in diesem Studiengang nicht lange aus. Die Abbrecherquote, die ist ganz schön gewaltig. Woran liegt das?
Das ist das Problem, dass die Studierenden anderen Studierenden gleichgestellt werden, aber damit nicht den anderen Pflegeauszubildenden gleichgestellt sind.
Das müssen wir vielleicht einmal kurz erklären. Also seit 2020 ist ja die Pflegeausbildung in der alten Kranken- und Kinderkrankenpflege in einer generalistischen Ausbildung zusammengefasst. Und diese Ausbildung absolviert man dann eben in einer Schule oder in einem Krankenhaus oder bei einem Träger.
oder man studiert, nämlich wie hier an der Evangelischen Hochschule. Und inzwischen ist es ja so, dass nicht mehr Schulgeld gezahlt werden muss von denjenigen, die diese Ausbildung absolvieren, sondern dass die ganz im Gegenteil eine Ausbildungsvergütung bekommen. So, und jetzt haben wir hier die Studierenden, die bekommen keine, weil sie ja Studierende sind und andere Studierende ja auch keine Vergütung bekommen. Und das heißt, die Studierenden müssen nebenbei noch arbeiten gehen, um sich eben ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Dazu haben sie aber keine Zeit, weil das Studium an sich ja schon so zeitintensiv ist, dass sie ohnehin schon auf eine 40-Stunden-Woche kommen. Ich frage jetzt mal Anne Bohrer, die ist hier Professorin für Pflege- und Gesundheitswissenschaft. Warum muss man Pflege eigentlich neuerdings studieren? Bisher hat es doch eine Ausbildung auch getan.
Ja, tatsächlich hat der Wissenskorpus in der Pflegewissenschaft unheimlich zugenommen, wie pflegebedürftige Menschen empfinden. Ob das Umgang mit Angst, Hilflosigkeit, Einsamkeit, Pflegebedürftigkeit muss ja auch bewältigt werden als Lebenskrise. Und darüber gibt es so tolle Erkenntnisse, die aber auch aufgefunden werden müssen. Und unsere Studierenden lernen eben von Beginn an, entsprechende Studien zu recherchieren und dieses Wissen wieder in die Praxis zu geben.
Und die Studierenden haben dann natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, zum Beispiel noch einen Master zu machen oder später in leitenden Positionen oder in der Lehre zu arbeiten. Und Charlotte Bertrand hat mir gesagt, sie würde aber trotzdem gerne in der Pflege bleiben. Und von allen praktischen Stationen, die sie bisher absolviert hat, hat es ihr auf der Geburtsstation und im Hospiz am besten gefallen. Wie kommt es denn dazu?
Für mich persönlich habe ich gemerkt, dass ich es sehr mag, Menschen in den Tod zu begleiten. Da bekommt man ganz, ganz viel zurück tatsächlich. Und man wächst auch sehr. Aber auch mit Kindern ist es halt einfach, also Leben auf die Welt zu bringen, aber auch Leuten quasi zu helfen, das Leben loszulassen. Das ist einfach was, das man sich gar nicht vorstellen kann, dass man da mithilft.
War ich jetzt hier nochmal die Dame im Bett? Welchen Master kann man da machen und welche Möglichkeiten ergeben sich dann?
Ziemlich viel. Also wie gesagt, der pädagogische Master kann man machen. Es gibt den Physician Assistant, wo man mehr in die medizinische Richtung dann wieder geht. Und Public Health, das dann viel mit Forschung und Politik. Also ist eine Auswahl da.
Dann würde ich jetzt einmal die Injektion geben. Okay, es wird einmal kurz kalt, ja.
Mhm. Oh Gott, spritzen Sie da jetzt wirklich rein?
Ja. Wir üben auch immer an uns gegenseitig, damit man in die Perspektive des Patienten kommt und wirklich nachvollziehen kann, wie man mit dem Patienten umgehen soll.
Okay, da ist also jetzt eine echte Nadel. Und was ist da drin?
Eigentlich ist da jetzt nur Nazel drin, aber im Krankenhaus wäre da zum Beispiel Heparin drin, also ein richtiges Medikament sozusagen. Ja, also man hat schon ein bisschen Verantwortung.
Also Nazelwasser letztlich.
Ja, so eine Kochsalzlösung sozusagen. Das können wir uns gegenseitig spritzen, ohne dass man dann danach schwummrig wird. Gut, dann piekse ich jetzt einmal, ja?
Und sie hat nicht geschrien.
Nee, hat doch nicht wehgetan. Hat sie sehr gut gemacht.
Sehr schön.
Okay, aber das ist nichts für Menschen, die sagen, Blut kann ich nicht sehen, oder?
Nee, auf gar keinen Fall. Also man sieht schon sehr viel Blut. Auf manchen Stationen, Rettungsstelle, Chirurgie, da wird viel gesehen. Auch viele Wunden. Mit Gerüchen hat man natürlich auch zu tun, aber es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man das hinkriegt. Also wenn man halt einfach dem Patienten durch seine missliche Lage hindurch helfen kann.
Aber trotz aller Faszination, hier gibt es 40 Studienplätze an der Evangelischen Hochschule und es gibt tatsächlich ein Problem, die auch voll zu bekommen. Nicht nur hier, sondern überall in Deutschland ist das so. Woran liegt denn das, Anne Bohrer?
Ich führe das schon einerseits darauf zurück, dass die Finanzierung nicht geregelt ist. Das ist für die Studierenden glasklar. Ich führe es aber auch darauf zurück, dass der Fachkräftemangel und die Situation in der Pandemie natürlich die Studierenden im Praxisfeld auch mit Lern- und Arbeitssituationen konfrontiert, an denen sich junge Menschen zu Recht überlegen, ist das ein Berufsweg, den ich auf mich nehmen möchte?
Ja, und dann sagen sie, ich habe Abitur, dann kann ich aber auch gleich was anderes studieren, ne?
Oft ist es so, dass die Studierenden sich sehr bewusst für ein Pflegestudium entscheiden, dass sie auch sagen, ich habe Abitur gemacht, ich will was studieren, weil ich Abitur gemacht habe, vielleicht auch eine gute Note. Manchmal sind es auch diejenigen, die, wenn sie noch bessere Noten hätten, gerne Medizin studieren würden, aber dann mit einem nicht genügenden Schnitt sich auch für ein Pflegestudium entscheiden. Aber nicht selten werden die Studierenden auch von ihren Familien mit abwertenden Bemerkungen konfrontiert. Wie musst du denn Pflege studieren? Also das haben wir uns eigentlich nicht vorgestellt.
In vielen Köpfen ist es halt wirklich noch so, die Pflege ist halt das Unterste im Haus. Also wir sind sozusagen die Popoabwischer.
Da zeigt sich auch die gesellschaftliche Anerkennung des Berufs, dass da noch viel zu tun wäre.
herzlich willkommen im Wohnpark am Cäcilienplatz.
Sagt Steffi Rackwitz,
genau. Ich bin gelernte Krankenschwester.
Und jetzt wie lange dabei?
Ausgelernt habe ich im Jahr 2000.
Und 22 Jahre lang nicht das Handtuch geschmissen?
Nö, war ja nicht nötig.
Gut, das gucken wir uns jetzt mal an. Und gemeinsam gehen wir jetzt in den Wohnbereich Nummer 5 im Wohnpark am Cäcilienplatz. Das gehört zum Pflegewohnzentrum Kaulsdorf Nord. Insgesamt 145 alte Menschen werden hier betreut in der sogenannten vollstationären Pflege inmitten eines Wohngebiets weit im Berliner Osten in einem von ganz viel Grün umgebenen achtstöckigen Haus. Auf jeder Etage gibt es einen Wohnbereich und hier, wo wir jetzt angekommen sind, in der 5. Etage, ist der Wohnbereich Nummer 5. Und weil Steffi Rackwitz auch die Ausbildungsbeauftragte hier ist, ist es natürlich kein Zufall, dass uns hier auf dem Flur ein noch ganz junger Mann entgegenkommt. Das ist der Azubi, der heute Morgen hier Dienst hat.
Mein Name ist eigentlich Monia El-Mohammad, aber Momo reicht.
Also, hier oben wohnen 22 Menschen im Alter zwischen 80 und 100. Darunter 4 Männer und 18 Frauen, also tatsächlich die typische Verteilung in dieser Altersgruppe. Es gibt einen langen Flur, auf jeder Seite mehrere blaue Türen und daran steht keine Nummer, sondern der Name des Bewohners oder der Bewohnerin. Und an jeder Seite hängt jeweils ein Briefkasten, weil das eben quasi die Wohnung der Menschen ist, die hier leben. Und deshalb wird hier auch nicht einfach morgens reingestürmt, wie das zum Beispiel oft im Krankenhaus passiert, sondern angeklopft.
Weil das eben ihr Zuhause ist. Die leben selbstbestimmt. Und zu Hause kommt ja auch nicht einfach irgendjemand und steht vor dem Bett und sagt, jetzt geht's los.
Stapel Handtücher und Desinfektionsmittel.
Mülltüte?
Hab ich.
Gut.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Wir sind's wieder.
Und schon ist Momo im Bad verschwunden, bereitet jetzt eine Schüssel mit warmem Wasser vor. Was steht denn jetzt auf dem Plan bei Ihnen?
Er fängt an, mich zu waschen. Das schnattert mir ein bisschen miteinander. Und hinterher gibt's Frühstück.
Und dieses Wir schnattern miteinander, das ist ja was, was nicht nur den Menschen wichtig ist, die hier gepflegt werden, sondern auch denen, die sie pflegen. Momos Ausbildung umfasst ja Alten- und Krankenpflege. Sie haben ja hier schon ihr Schulpraktikum gemacht und jetzt die Schule gerade hinter sich und sich dann ganz bewusst für die Altenpflege entschieden. Warum denn?
Die Pflege ist einfach anders. Hier ist es wirklich die Bewohnerin und im Krankenhaus ist es halt die Zimmernummer, Patient so und so oder einfach nur die Krankheit. Also die Niere, die bräuchte mal so und so. Also das ist, da fehlt mir manchmal die Menschlichkeit.
Das hat ja nichts damit, nichts mehr mit Menschlichkeit zu tun.
Da haben Sie recht.
Ich hatte früher mal mächtigen Schiss, in ein Heim zu gehen, noch dazu zur Pflege. Aber das war unbegründet die Angst.
Oh, dann mache ich mal das Bett ein Stück hoch.
Haben Sie denn gut geschlafen?
Ich habe noch nirgends so gut geschlafen wie hier.
Na, das habe ich auch noch nicht gehört.
Tatsächlich.
Wollen Sie zuerst das Gesicht waschen oder wollen wir zuerst das Oberteil ausziehen? Der Lappen ist noch ohne Seife, ja? Mhm. Zu kalt?
Das geht gerade noch vom Erfrieren.
Es geht noch vom Erfrieren. Sollen wir das Wasser noch mal warm machen? Ist kein Problem.
Nee?
Jetzt steht es schon da, wa?
Und nun bekommt die Dame im Bett, die nach einer misslungenen Hüftoperation nicht mehr selber aufstehen kann, den Waschlappen in die Hand und macht so viel wie möglich selber. Denn das ist ganz entscheidend, hat mir Steffi Rackwitz erklärt, um eben so lange wie möglich selbstständig und mobil zu bleiben. Und deshalb waschen die Pflegekräfte hier nicht einfach, sondern pflegen. Und das ist ein Riesenunterschied. Also sie helfen, wenn nötig, gucken nach Hautveränderungen, also ob es eventuell vom Liegen wunde Stellen gibt, die dann versorgt oder eben einem Arzt gezeigt werden müssen. Und immer geht es dabei auch um einen würdevollen Umgang mit den Bewohnern, zum Beispiel auch beim doch heiklen Thema Toilettengang. Und deshalb soll ich diesen Stapel, der hier neben mir auf dem Tisch liegt, auch keinesfalls als Windeln bezeichnen, oder?
Das sind keine Windeln. Das ist Inkontinenzprodukte. Windeln sind bei Kindern.
Oder das Gleiche ist mit Füttern. Gibt's bei uns nicht. Wir reichen Essen an. Oder da. Ne? Also füttern tut man auch Kinder. Und das sind keine Kinder, das sind erwachsene Menschen, die ihr Leben gelebt haben und die füttern wir nicht.
Also ganz, ganz strikt. Aber berühren müssen und wollen die Pflegenden die Menschen ja durchaus, also auch an intimen Stellen. Jetzt geht es um die Pflege der Füße und Momo zieht sich jetzt so dünne Latex-Handschuhe an.
An die Füße gehen wir immer mit den Handschuhen und auch im Intimbereich mit Handschuhen. Ansonsten, wenn am Oberkörper keine Auffälligkeiten sind, versuchen wir immer Haut an Haut. Das macht einfach was. Ob ich mit Handschuhen jemanden berühre oder ob ich ohne Handschuhe jemanden körperlich berühre, das ist ein Unterschied.
So, jetzt wird hier sogar so ein bisschen massiert, ne? Zwischen den Zehen schön.
Genau. Da lagern sich oft so Hautschuppen und sowas an. Und es kann dann auch bis zu, dass sich das so verklebt, dass man die Zehen dann auch nicht mehr bewegen kann.
Muss man sich da erst dran gewöhnen?
Also so das erste Mal pflegen war wirklich, ja, irgendwie aufregend, aber man war auch, ja, so schüchtern, weil es war halt nicht der eigene Körper. Ja, und so Füße, das ist so, ja, jeder ist ja, ekelt sich vielleicht vor irgendwas und bei mir sind es die Füße.
Können Sie die Zehen bewegen? Können Sie den Fuß mal so abdrücken, so, so und wieder so ranziehen und wieder weg? Das machen wir jetzt, damit wir einfach die Venenpumpen in den Beinen fördern und dass sie eben besser arbeiten, damit sie keine Thrombose in den Beinen entwickelt, weil sie sich ja nicht mehr so bewegt wie wir.
Jeder fünfte pflegebedürftige Mensch in Deutschland wird übrigens in einem Pflegeheim versorgt. Und die Pflegekräfte sind hier wirklich alles in einem. Also sowas wie Ärzte, Physiotherapeuten, Ernährungsberater, Corona-Hygienemanager, Pädagogen oder auch mal Sozialarbeiter, weil sie sich ja auch um die Beratung der Angehörigen kümmern. Oder auch noch Psychologen, weil es ja gerade hier in der Altenpflege natürlich auch häufig darum geht, Menschen in den Tod zu begleiten. Für all das bekommen examinierte Kräfte in der Altenpflege 2.200 bis 2.800 Euro monatlich. In der Pflege im Krankenhaus immerhin 2.400 bis 3.200 Euro, also deutlich mehr. Der Berufsverband für Pflegeberufe fordert aber 4.000 Euro brutto für examinierte Kräfte und davon sind wir hier doch ziemlich weit entfernt. Und die Altenpflege bildet auch noch das Schlusslicht innerhalb der Pflegeberufe. Ist das gerecht, frage ich jetzt Steffi Rackwitz mal, die ja immerhin seit 20 Jahren dem Beruf treu geblieben ist.
Gerecht ist es sicher nicht. Es ist wirklich ein schwieriges Thema. Ne? Ich habe natürlich nichts von 500 Euro mehr im Portemonnaie, wenn es mir seelisch nicht gut damit geht. Also das muss man einfach sagen. Ich glaube, dass wir hier eben einfach mit mehr Ruhe nach Hause gehen können. Ich muss es mal so sagen, als vielleicht eine Krankenschwester, die immer das Gefühl hat, sie hat nicht alles machen können, sie hat nicht alles fertig geschafft, sie hat immer diesen Druck im Nacken. Natürlich wäre es schön, wenn wir alle angeglichen wären, egal wo man arbeitet. Ob man in der Altenpflege tätig ist, ob man in der Krankenpflege tätig ist, ob man als Leasingkraft tätig ist. Das finde ich viel wichtiger als dieses kleine Schüppchen Geld noch oben drauf. Wo man, denke ich, viel tun muss, ist in der Entbürokratisierung. Da muss man ran. Was wir alles dokumentieren müssen. Wenn jemand gestürzt ist, natürlich muss es dokumentiert werden und auch dem nächsten Dienst übergeben werden. Aber müssen wir so viel dokumentieren wie ein Polizeihauptkommissar? Ja? Wo, wann, wie? Also wirklich bis ins kleinste Detail. Das ist eigentlich, glaube ich, das, was die Pflege bewegt und beschäftigt.
Aber Sie haben nie darüber nachgedacht, aus dem Beruf auszusteigen. Also Nein. Schon allein während der ersten Corona-Welle haben, glaube ich, 9.000 Menschen den Pflegeberuf verlassen. Hat dies auch dazu geführt, dass Personal gegangen ist? Also jetzt auch im Zuge der aktuellen Diskussion, dass ja Menschen in Pflegeberufen geimpft sein müssen. Ist das für viele oder für einige der Grund gewesen, dem Beruf dann den Rücken zu kehren?
Also für einige war es der Grund. Es gab immer noch einige Mitarbeiter, die sich haben nicht impfen lassen. Meine persönliche Meinung ist ganz klar, da stehe ich auch dazu, dass das jeder für sich alleine entscheiden sollte. Es gibt die Möglichkeit der Testung. Also so viele, wie wir aber dachten, dass sie gehen, sind dann nicht gegangen. Also wir hatten mit mehr gerechnet, muss ich sagen.
So, jetzt klopft's. Wer kommt jetzt?
Dann kommt das Frühstück. Komm rein.
Ein Kaffee.
Bon Appetito. Lassen Sie es schmecken, wenn es nicht reicht.
Danke.
Wir besteigen jetzt einen von diesen ganz typischen kleinen Flitzern, mit denen der Pflegedienst immer unterwegs ist. Genau. Reha Steglitz steht drauf und ich bin unterwegs mit Andreas Nelle.
Korrekt.
Ja, das kleine Auto ist ein Teil Ihres Arbeitsplatzes, richtig?
Ja, das stimmt.
Wie weit sind Sie denn unterwegs so jeden Tag?
Zwischen 30 und 50 Kilometer, würde ich sagen.
Und dabei betreuen Sie Patienten im Bereich Steglitz-Zehlendorf, also ganz im Südwesten von Berlin. Wie viele Patienten sind es denn so pro Tag?
Auf einer normalen Tour so 14, 15 Patienten etwa für eine Fachkraft.
Mhm. Okay, und eine Fachkraft ist Andreas Nelle, seit über 10 Jahren im Job, ausgebildeter Altenpfleger. Wo fahren wir jetzt hin?
Jetzt fahren wir zu einer Patientin nach Zehlendorf.
Zu einer Dame, die ist Ende 80, vollständig gelähmt, also Vollpflegefall. Mhm. Wie lange Zeit haben Sie dafür?
Na, ich muss die Frau ja jetzt nicht umfassend versorgen. Das übernimmt heute Morgen meine Kollegin. Die hat über eine Stunde Zeit, um die Frau zu waschen, anzuziehen, in den Rollstuhl zu setzen. Und die Frau wird auch über eine Sonde ernährt. Und das macht auch meine Kollegin, dass sie das alles anstellt. Ich fahre jetzt heute Morgen dahin, um die Medikamente zu geben, die Kompressionsstrümpfe anzuziehen. Und dafür habe ich etwa 20 Minuten dann vor Ort. Ich habe damals in Leipzig angefangen, 2010, nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte, bei einem Pflegedienst. Ich hatte damals zum Beispiel einen Patienten an Multiple Sklerose erkrankt, den musste ich auch aus dem Bett holen. Jeden Tag duschen, rasieren, anziehen, dafür hatte ich 22 Minuten.
Und das liegt daran, dass je nach Pflegegrad die Kassen für die Pflege nur eine ganz bestimmte Summe zahlen und der Pflegedienst muss dann sehen, wie er damit klarkommt. Und dann kommt es eben zu solch irrwitzigen Zeitvorgaben. Aber hier bei der Reha Steglitz kalkuliert man wohl etwas entspannter und das macht den Beruf für Sie dann auch attraktiver?
Ich habe den Eindruck, über so ein paar Umwege habe ich das gefunden, was ich wirklich gerne mache. Also, stellen wir uns gleich hinter meine Kollegin, die packt nämlich auch.
Ach, die ist noch da jetzt?
Die ist noch da, ja, ja, die ist noch nicht fertig.
Das ist schon üblich, dass zwei kommen dann.
Hier ist von Montag bis Freitag immer so. Meine Kollegin macht die Pflegehelfer-Tätigkeiten und ich mache das, was medizinisch erforderlich ist.
Weil Sie die ausgebildete Fachkraft sind?
Genau, das dürfte meine Kollegin gar nicht machen. Das kann man dann nämlich nicht abrechnen. Andersrum geht's schon.
Und jetzt steuern wir auf ein größeres Einfamilienhaus zu. Hier wohnt auch noch der Ehemann der Patientin. Aber viele leben ja eben doch alleine. Das heißt, Andreas Nelle muss erst mal ins Haus kommen. Haben Sie denn von allen Menschen, die Sie betreuen, auch die Schlüssel?
Normalerweise habe ich einen ganzen Schlüsselbund für meine Patienten.
Aber ist ja auch ein Vertrauensvorschuss, einen Schlüssel immer zu fremden Häusern und Wohnungen
ja,
zu haben.
Ja, ne? Das stimmt. Wenn die Leute sagen, nee, das möchte ich nicht, dann lassen wir uns immer einen Zettel unterschreiben, dass wenn wir die Leute nicht antreffen, telefonisch nicht erreichen, dass wir die Feuerwehr rufen und die Tür aufgebrochen wird, weil wir einfach nachschauen müssen, ob die Leute nicht tot in der Wohnung liegen, ne? Oder hilflos zumindest.
Moin. Mein Name ist Schönherr Jürgen. Meine Frau hatte vor 16 Jahren ein Aneurysma, geplatztes Aneurysma. Und ich habe mich aber sofort entschlossen, hier die Pflege zu Hause vorzunehmen und habe das Haus umgebaut, habe das also alles pflegegerecht hier gemacht und war von vornherein angewiesen auf Pflegedienste. Denn ich selber kann ja diese Versorgung nicht durchführen, aber Inkontinenzversorgung und so weiter, das würde meine Frau auch nicht wollen, nicht? Das ist klar.
Das ist ein absolut 100%iger Pflegefall. Aber sie nimmt am Leben teil. Ich kann zwar nicht sprechen, aber wir können uns verstehen.
Tatsächlich werden ja fast 80% aller über 4 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland zu Hause gepflegt. Entweder durch pflegende Angehörige oder durch Pflegedienste oder eben auch durch eine Kombination aus beidem, wie das hier auch der Fall ist. Und die Kollegin Viviane Mahler ist hier schon eine ganze Weile beschäftigt. Was haben Sie denn schon gemacht?
Die Körperpflege wurde durchgeführt, Mundhygiene, Haarpflege, diese Dinge.
Gut, das sieht jetzt aber hier so ein bisschen aus wie so ein Mittelding zwischen Wohnzimmer und Krankenpflege. Also alle Gerätschaften sind da, daneben aber ein wundervoller Blick in den Garten, auf die Terrasse. Also das ist weit ab von Krankenhausatmosphäre, aber trotzdem alles da, was man braucht.
Zum Beispiel der Lifter. Wir haben viele Patienten, die bettlägerisch sind, die keine Horizonterweiterung haben, weil sie den ganzen Tag im Bett liegen müssen, weil die Pflegekassen die Lifter nicht bezahlen. Oder der Rollstuhl, es ist weit ab von dem normalen Kassenmodell. So sieht für mich Pflege aus. Aber welcher Bürger kann sich das leisten? Und das ist halt das Schreckliche.
Und Andreas Nelle zieht jetzt die Stützstrümpfe an?
Genau.
Oh, hier mit so einem kleinen Tütenhilfsmittel über dem Fuß.
Richtig. Die Kompressionsstrümpfe sind ja immer ziemlich eng. Und dann habe ich mir besorgt Gartenhandschuhe aus dem Rossmann.
Stimmt, ja.
Die haben so ein bisschen Grip und damit kann man die Kompressionsstrümpfe dann da oben schieben. Dann schaut man, dass keine Falten sitzen. Wenn die Venen nicht mehr in Ordnung sind, dann stimmt der Blut- und Lymphrückfluss in den Beinen nicht mehr. Und ansonsten bekommen die Leute Wassereinlagerungen, sogenannte Ödeme. Und das macht über kurz oder lang die Haut kaputt. Die Leute bekommen Wunden an den Beinen. Ja, wir sind theoretisch jetzt fertig.
Sie haben jetzt die Kompressionsstrümpfe angezogen?
Genau, und die Medikamente gestellt, gemörsert und verabreicht über die Sonde. Kommen in so eine Spritze und dann über den Schlauch, der aus dem Bauch ragt. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man keine Luft in den Bauch pumpt. Ne? Kann man sich ja vorstellen, dass das nicht angenehm ist. Genau.
Und nachmittags ist dann das Gleiche. Nachmittags gehe ich mit ihr ja, entweder ein Stück spazieren oder bin auf der Terrasse.
Und weil natürlich auch die Pflegekräfte mal Urlaub haben oder krank sind, müssen sich hier ja mehrere Mitarbeiter von Ihnen mit genau dieser Pflege auskennen. Das sicherzustellen ist gar nicht so einfach, oder?
In diesem Falle bei Frau Schönherr, es bedarf einer hohen Einarbeitungszeit, bis alle Handgriffe wirklich sitzen. Also deswegen ist die Herausforderung, die 4 Einsätze am Tag abzudecken, an die Teamleitung eine hohe Aufgabe. Drücken wir es mal so aus.
Und Andreas Nelle und ich machen uns jetzt auf den Weg zur nächsten pflegebedürftigen Dame. Die Damen sind ja in der Mehrheit, ganz einfach, weil sie eben älter werden. Baut man denn zu den Patienten oder zu einigen von ihnen auch so ein bisschen eine persönliche Beziehung auf oder ist es dann letztlich doch Job?
Es ist beides. Ich glaube, das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum ich den Job schon so lange mache und machen kann, dass ich schon eine gewisse Distanz immer lasse. Dass ich mir jetzt das Schicksal der Menschen nicht zu sehr zu Herzen nehme. Aber das heißt nicht, dass mir das jetzt egal wäre, wie es den Leuten geht oder so. Und es gibt schon viele, mit denen ich gut auskomme, mit denen man auch so seine Themen hat. Also wenn ich mit dem einen über Fußball rede, mit dem anderen rede ich über Filme.
Sind Sie manchmal der Einzige, der die besuchen kommt? Oder der Pflegedienst?
Der Pflegedienst, der Einzige, ja, das gibt's. Ja. Wo es dann auch Zerwürfnisse in der Familie manchmal gab. Aber man kann keine Familie ersetzen oder Freunde ersetzen, das ist nicht leistbar.
Das duftet auch schon gut. Ich bin nämlich zum Kaffee eingeladen in einer schönen Villa im Berliner Südwesten. Und die Gastgeber sind Eberhard, der bereits fast 90 ist, seine Tochter Julia und seine Betreuerin Irena aus Polen. Der Tisch ist schon gedeckt, heute mal drinnen und nicht auf der Terrasse, weil es ausnahmsweise mal regnet. Aber sonst mag es Eberhard eigentlich gerne draußen, oder?
Wenn es warm, wir sitzen und essen den ganzen Tag auf der Terrasse. Oh, hier ist Schlafzimmer, Badezimmer nur für Eberhard. Das ist viel Platz, ne? Kein Problem.
Also Platz für Eberhard und Irina, die hier als Pflegekraft mit im Haus ist, in einer eigenen kleinen Wohnung lebt, unter der von Eberhard. Und Irina kümmert sich um alles, was Eberhard jetzt mit zunehmendem Alter doch dann ein bisschen schwer fällt. Das ist nicht mehr so gut auf den Füßen, vielleicht auch etwas tüdelig. Also noch nicht wirklich dramatisch, aber so, dass Tochter Julia gesagt hat, da muss etwas geschehen. Wie kam es denn dazu, dass vor einem Jahr ungefähr Irina hier eingezogen ist?
Also bis dahin hat mein Vater ja ganz alleine gelebt.
Ja. Wann haben Sie alleine gelebt?
Na, immer.
Nee, mein Gärtner ist ja auch da. Ne?
Naja, aber das waren ja schon viele Jahre her, dass die nicht mehr da ist.
Wo sind wir jetzt? In welcher Zeit sind wir jetzt?
Jetzt im letzten Jahr sind wir.
Im letzten Jahr?
Ja. Und dann kam ja Corona. Und das war natürlich schon blöd, weil plötzlich war der totale Shutdown. Und mein Vater war eben sehr viel zu Hause und in der Bude dadurch. Und hast dadurch auch ganz schön abgebaut, so ein bisschen.
Ja, aber ich meine, habe ja auch diese Ohnmachtsanfälle gehabt.
Ja, genau. Ne? Im Nachhinein haben wir festgestellt, dass er auch 2 kleine Schlaganfälle hatte und eben nicht mehr ganz so fit war wie vorher.
Und deshalb braucht er nun also mehr Unterstützung. Und weil Tochter Julia zwar in Berlin wohnt, aber nun eben auch selber arbeiten muss, wurde dann Irina engagiert. In schätzungsweise 300.000 deutschen Haushalten sind sogenannte Live-in- oder 24-Stunden-Pflegekräfte beschäftigt. Die meisten kommen aus Osteuropa, wohnen wie Irina mit im Haus und übernehmen dann teilweise auch noch den gesamten Haushalt.
Hausfrau und kochen und Einkäufe und wenn braucht Hilfe, wir müssen duschen und so und waschen, anziehen und rasieren und so. Alles gehört zu unserer Pflicht. Ne?
Und dass das alles erledigt wird, erleichtert nun wiederum das Leben und das Gewissen von Julia, die natürlich möchte, dass es ihrem Vater gut geht, auch wenn er ja jetzt noch nicht wirklich schwer pflegebedürftig ist, oder?
Was jetzt toll ist, ist, dass jemand da ist, der den Tag strukturiert auch für ihn und für ihn sorgt und ist immer ein Ansprechpartner da, es wird gut gesund gekocht.
Die Bedienung dieser Maschinen, das fällt mir jetzt auch schon schwer. Die
in der Küche, die Mikrowelle und sowas. Ne?
Waschmaschine und so, das habe ich alles nie mehr so ganz drauf. Das macht sie ja für mich, Gott sei Dank. Ja. Oder wenn sie nicht da ist, legt sie mir Zettel hin und schreibt mir genau, auf welche Knöpfe ich drücken muss.
Wenn ich eben mal nicht kann, dann weiß ich, also braucht mir keine Sorgen zu machen.
Morgen, ne, wir kämpfen, dass du musst aufstehen. Ne?
Morgens, ich kämpfe jetzt aufstehen.
Dann essen wir, spazieren gehen,
ja.
Also noch kann Eberhard etwas mühsam, aber mit Hilfe eben laufen. Und noch beinhaltet der Job deshalb vor allem viel Begleitung und Gesellschaft und Hilfe im Haushalt. Aber was ist denn, wenn sich Eberhards Zustand nun deutlich verschlechtert?
Das für mich spielt keine Rolle, ist bettlägerisch oder ich kenne diese Arbeit, für mich ist kein Problem, ne?
Seit mittlerweile 14 Jahren ist Irina als 24-Stunden-Pflegekraft im Einsatz, war in Deutschland schon bei ganz vielen verschiedenen Senioren, die sie zum Teil dann auch bis in den Tod gepflegt hat. Erst hat sie für eine Agentur gearbeitet, die Pflegekräfte an Familien vermittelt und jetzt ist sie selbstständig unterwegs mit wiederum einer Partnerin, mit der sie sich bei der Betreuung von Eberhard dann so jeden Monat oder auch alle zwei Wochen abwechselt. Warum machen Sie so einen Job, wo man doch so viel und so lange von zu Hause weg ist, also von Polen?
Ja, aber ich bin schon über 60, ich habe kleine Rente und ich kann nur Wohnung bezahlen und Essen kaufen, das ist zu wenig. Und ich hatte gute Erfahrung, weil letzte zwei Jahre ich habe im polnischen Altersheim gearbeitet. Ne? Ich habe zwei Studienrichtungen absolviert. Ich bin Soziologin, aber auch Ergotherapeutin. Aber wenn ich habe geguckt, meine Lohn in Polen, ich sage nein, danke schön.
Ja, und hier gibt's eben mehr Geld. 3.000 Euro verdient Irina und ganz grundsätzlich haben Familien die Möglichkeit, das Pflegegeld, das ja pflegenden Angehörigen von der Kasse je nach Pflegegrad in unterschiedlicher Höhe zusteht, für die Bezahlung so einer 24-Stunden-Kraft zu verwenden. Aber das reicht natürlich hinten und vorne nicht, sodass der Hauptteil eben privat bezahlt werden muss. Irina arbeitet übrigens im Gegensatz zu vielen anderen osteuropäischen Pflegekräften in der Branche nicht schwarz, sondern bezahlt Steuer und Versicherung und der Rest des Geldes gehört dann ihr. Die meisten ihrer Kolleginnen arbeiten allerdings eben über Agenturen, bei denen sie dann angestellt sind und die sich auch um den ganzen Papierkram kümmern. Aber das kam für sie nicht mehr in Frage.
Weil die Agentur bezahlen nicht so viel. Sie haben viele große Honorar. Und generell Hälfte geht für Betreuerinnen, besser selbstständig. Ne? Ich habe direkten Vertrag mit Familie. Ne?
Und da ist Kost und Logis natürlich inbegriffen. Irinas Wohnung hat übrigens einen eigenen Eingang und eine Tür, die man abschließen kann. Und das muss man so betonen, weil es in diesem Job eben nicht selbstverständlich ist. Denn in vielen Fällen schlafen die Pflegekräfte dann häufig auch noch mit offener Tür im Nachbarzimmer. Und es wird erwartet, dass mehr oder weniger auch 24 Stunden gearbeitet wird.
Das kann nicht sein, das ist strafbar. Ja? Niemand arbeitet 24 Stunden, ja. Das 24 Stunden, das bedeutet, ich bin da 24 Stunden. Ich schlafe ja, wenn ich in der Nacht muss ein paar Mal aufstehen. Ich arbeite nicht so. Wir haben im Tag auch bestimmte Stunden. Im Vertrag muss sein, Freizeit sein. Nee. Julia kommt oder Söhne und nimmt Eberhard.
Weil wir da sind, ne? Das ist natürlich ein Vorteil.
Hier ist normal Stelle, wie soll sein, ja? Aber viel, viel Stelle ist nicht normal. Dort ist wirklich, die Betreuer arbeiten wie Sklaven. Sie haben Angst, wenn sie rufen zur Agentur, sie bekommen keine Nächste, oder zur Familie. Sie bezahlen und steht 24 Stunden. Das bedeutet, du musst 24 Stunden arbeiten. Ne?
Und auch wer in Anführungsstrichen in Bereitschaft ist, falls der Patient mal ruft, muss dafür mit 12 Euro Mindestlohn pro Stunde bezahlt werden. Das hat kürzlich das Bundesarbeitsgericht entschieden. Und weil das dann insgesamt auf Betreuungskosten hinausläuft, die sich kaum jemand leisten kann, wird eben getrickst, was das Zeug hält und meistens auf dem Rücken der Pflegekräfte. Ist Ihnen das auch schon mal passiert?
Ich hatte Glück. Ich musste nur zweimal Koffer einpacken und gesagt, Dankeschön, Schluss und so. Aber nicht jeder kann sagen, Schluss.
Kann sich das leisten. Ne?
Mhm. Ja, ja. Das ist nicht so einfach.
Und das war unser Wochenendjournal. Beruf oder Berufung, Beschäftigte in der Pflege. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Anja Nehls. Vielen Dank fürs Zuhören.